Ja, Jünger sind mit ihrem Herrn. Das klingt jetzt vielleicht nicht gleich ganz adventlich, das Thema, aber es ist ja, wie das der Manuel auch schon gesagt hat, ja schon so eine Sache, dass wir davon leben, dass wir Christus erwarten, dass wir mit ihm sind. Also Adventszeit, man könnte eigentlich sagen, ein ganzes Leben eines Jüngers, einer Jüngerin ist Erwartungszeit, Umkehrzeit. In früheren Zeiten war die Adventszeit auch mal Fastenzeit. Und deswegen ist es heute so der letzte Teil eigentlich dieser Predigtreihe, Jünger wird man unterwegs. Und da eben die Überschrift, Jünger sind mit ihrem Herrn, oder man könnte das auch umdrehen, der Herr ist mit seinen Jüngern. Vielleicht kann sich der eine oder andere noch erinnern, wir hatten 4 Predigten, waren das insgesamt. Na, Jünger sind gerufen, gesehen und gehorsam. Dann lernen sie die Christusliebe und sie lernen Vertrauen. Und das, was wir heute hier haben, ist praktisch sozusagen der Abschluss. Dieses mit ihm. Also es ist ja ein ganz wichtiges Wort, dieses mit. Dort, wo ich hingehe, dort ist Christus auch da. Dort, wo ich hinkomme, an einen Ort, den ich vielleicht noch nie kenne, dort ist Christus auch da, und zwar mit mir verbunden. Er ist nie irgendwie über mir oder sonst wo. Nein, er ist mit mir. Ich habe mal bloß mal 2 Bilder, um euch zu zeigen, wie dieses Mit eigentlich sich in unserem Leben deutlich macht. Es ist ja nicht nur so, dass wir sagen, Jesus ist mit mir, sondern dieses Wörtchen mit ist ja im Leben grundlegend. Also das linke Bild, das ist nichts von uns, also so sahen wir nie aus in unserer Ehe. Wir hatten auch nie solche Fahrräder und solche akrobatischen Übungen haben wir, denke ich, auch nicht hingekriegt. Aber Beziehungen leben von diesem Mit. Eine Ehe lebt von diesem Mit. Rechts das Bild, ein Kind im Bauch der Mutter, ohne dieses Wörtchen mit gar nicht zu denken. Es ist verbunden, mit dem Leben der Mutter verbunden, bis es geboren wird. Man könnte so sagen, das Kind im Bauch ist mit der Mutter. Die Mutter ist mit dem Kind. Und wenn man jetzt so überlegt, dass wir ohne dieses Wörtchen mit eigentlich gar nicht existieren können auf dieser Welt, schon aufgrund von dieser Dinge, von diesen Dingen, ist es doch genial, dass Jesus ja auch jemand ist, der mit mir ist. Der mit mir sein will. So ist es, wenn du mit Jesus unterwegs bist und wenn du mit Jesus gehst, dann bist du kein Single mehr. Egal, ob du vielleicht alleine bist oder in einer Familie wohnst, mit Jesus bist du kein Single. Du bist nicht allein. Und ich finde das total schön, ne, bei aller Kraftlosigkeit und Fragen auch in diesen Tagen, dass wir immer wieder sagen können, Gemeinde Jesu Christi ist mit ihrem Herrn. Für alle, die in Deutsch ein bisschen mehr aufgepasst haben, ich habe das erst viele Jahre später gemacht, bereue es jetzt manchmal, ne, das Wörtchen mit ist ja eine Präposition. Und eine Präposition zeigt immer, man könnte sagen, eine Beziehung an. Eine Beziehung zu Dingen oder Personen. In unseren Tagen sind Präpositionen oben auf, die ein Gegeneinander hochhalten. Das Wörtchen gegen ist auch eine Präposition. Aber die wichtigsten Präpositionen, die wir haben und die den christlichen Glauben ausmachen, sind nicht Präpositionen, die ein Gegeneinander herstellen, sondern die Präpositionen, die etwas verbinden. Zum Beispiel das Wort für, dann hier das Wörtchen mit. Oder auch das Wörtchen, dass wir in Christus sind. Also das muss Gemeinde immer wieder wissen. Wir leben von Worten, hinter denen Leben steckt. Die Verbindungen ermöglichen und verdeutlichen. Also die wichtigsten Worte. Christus ist für mich. Ich bin mit ihm. Darum wird es heute gehen. Und dann auch so, man könnte fast sagen, wie ein kleines Sahnehäubchen, er ist in mir. Und keine Kraft dieser Welt kann mir das nehmen. Kein Gegen dieser Welt. Sondern diese Worte sind die, die den Sieg behalten, weil Christus selbst dahinter steht. Und wir tun gut daran, in diesem Für, in diesem Mit und in diesem In zu leben. Bevor ich mit euch einen Bibeltext angucke, möchte ich gerne noch ein kleines Beispiel, so zum Einstieg euch noch zeigen, was dieses Wörtchen mit für Kraft entwickeln kann. Es war im Jahr 1942. Ihr seht links auf dem Bild den Pädagogen Janusz Korczak. Er war Pädagoge, Kinderarzt und er war Direktor eines jüdischen Waisenhauses. Viele von euch werden die Person schon mal gehört haben, gibt es eine Verfilmung dazu und Bücher. Er hatte in seinem Waisenhaus 200 jüdische Kinder. Und 1942 im August war es soweit, diese Kinder sollten zur Deportation fertig gemacht werden nach Theresienstadt. Sie sollten dort sterben. Und dieser Janusz Korczak hat es gewusst. Und da geht er und seine engsten Mitarbeiterin, die er hat, geht mit diesen Kindern mit. Sie hätten es nicht gemusst. Sie wissen, was das auch für sie bedeutet. Aber sie lassen ihre 200 jüdischen Kinder nicht allein. Sie gehen mit. Obwohl sie die Möglichkeit gehabt hätten, sich selbst zu retten. Und sie gehen mit diesen Kindern in den Tod. Ein Augenzeuge hat es mit angeschaut und berichtet Folgendes. Für jenen Morgen war die sogenannte Evakuierung des jüdischen Waisenhauses, dessen Leiter Janusz Korczak war, befohlen worden. Er selbst hatte die Möglichkeit, sich zu retten. Und nur mit Mühe brachte er die Deutschen dazu, dass sie ihm erlaubten, die Kinder zu begleiten. Lange Jahre seines Lebens hatte er mit diesen Kindern verbracht. Und auch jetzt auf diesem letzten Weg wollte er sie nicht allein lassen. Er wollte es ihnen leichter machen. Was für eine Kraft steckt hinter diesen Wörtchen mit? Was für eine Kraft entfaltet das? Schon wenn Menschen solche Entscheidungen treffen, wie hier dieser Janusz Korczak. Und wie viel bedeutet es, wenn Christus uns einfach zusagt, dass er mit uns ist und dass wir mit ihm sind? Was das bedeutet und was da auch für eine Kraft dahinter steckt, möchte ich euch jetzt gerne in Bibeltext einfach zeigen, und zwar im Römerbrief Kapitel 6. Da geht es eigentlich um Taufe, aber da wird vor allen Dingen beleuchtet, was diese Taufe bedeutet, dieses Mitsein mit Christus. Und ihr könnt gern mitlesen und ich lese uns diesen Text ein Stück vor. Im Römer 6, Vers 3 bis 5 heißt es: Oder wisst ihr nicht, was es heißt, auf Jesus Christus getauft zu sein? Wisst ihr nicht, dass wir alle durch diese Taufe mit einbezogen worden sind in seinen Tod? Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Weil nun aber Christus durch die unvergleichliche herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Wörtlich steht dort, wir sollen ab jetzt neu mit ihm wandeln. Da komme ich dann nochmal drauf. Denn wenn sein Tod gewissermaßen unser Tod geworden ist und wir auf diese Weise mit ihm eins geworden sind, dann werden wir auch im Hinblick auf seine Auferstehung mit ihm eins sein. Gehen wir durch diesen Text ein Stück durch und fragen sozusagen nach diesem Text, was es für uns bedeutet. Und für mich zusammengefasst sind es drei Punkte. Und der erste, was wichtig wäre, das Für hat das Mit im Gepäck. Das Für hat das Mit im Gepäck. Viele von uns sind im christlichen Glauben aufgewachsen. Und ich habe auch die Woche mal einen jungen Mann mal gefragt, der bei mir im Arbeitszimmer saß, du, was ist denn das Wichtigste so hier im christlichen Glauben, wie würdest du das beschreiben? Und dann kommen natürlich auch gleich diese Punkte, er ist für unsere Sünden gestorben, Christus ist für uns. So sind wir alle miteinander, oder die meisten von uns, geprägt und ein Stück auch aufgewachsen. dass wir sagen, ja, Christus ist für meine Sünden gestorben. Er ist für mich in den Kreuz gegangen, ans Kreuz gegangen. Er hat für mich stellvertretend gelitten. Und dann kommt praktisch der Punkt, nicht ich muss leiden, er hat gelitten. Er ist für mich. Und das ist natürlich auch alles wunderbar richtig und Kern des Evangeliums. Der Punkt ist natürlich der, wenn ich das zu sehr betone, dieses Wörtchen für, dann passiert mit mir eventuell etwas, was nie gewollt war. Wenn ich oft genug höre, es ist für mich geschehen und Christus ist für mich, dann steckt manchmal die Herausforderung dahinter, dass ich in meinem Herzen vielleicht denke, na wenn das so ist, dann kann ich ja auch bleiben, wie ich bin. Ne, um es mal so zu machen oder mal als Beispiel, es ist ja wunderbar genial, wenn meine Frau für mich mein Leben organisiert. Ne, wenn sie meine Termine führt oder wenn sie das macht, das ist ja, kann ja auch eine tolle Aufgabenteilung sein, ne, wenn sie für mich immer die heißen Kohlen aus dem Feuer holt. Wenn ich das weiß, wenn sich das eingebürgert hat, ne, und es ist, ich sag mal, überall gibt es da Punkte, wo ich auch Geschichten erzählen könnte, wenn ich weiß, sie ist für mich, dann kann ich ja bleiben, wie ich bin. Wie genial ist es, ne, wenn in Familien die großen Geschwister immer alles für die kleineren, etwas fauleren Brüder und Schwestern alles tun. Wie genial ist es, wenn mein großer Bruder, meine große Schwester in den Keller gehen, die Dinge hochholen. Wenn sie um des Liebensfriedens willen versuchen, alles auszugleichen. Wie genial ist es, wenn die großen Geschwister die Hasen füttern, die Dinge machen und die Dinge machen, dann können die Jüngeren, ohne dass sie es vielleicht berechnen tun, sie können manchmal bleiben, wie sie sind, sich ein bisschen verstecken, weil sie ja immer wissen, die Älteren, die sind für mich. Die machen das schon. Und da muss man aufpassen, wenn dieses Wörtchen für als alleinig dastehen bleibt, dann fehlt sozusagen die zweite Seite der Medaille. Weil es ist im Glauben eben nicht so, dass wenn Christus für mich ist, dass ich einfach bleiben kann, wie ich bin. Und deswegen ist es so wichtig, dass im gesamten Neuen Testament dieses Wörtchen mit eine zentrale Rolle spielt. Und im Römerbrief Kapitel 6 ist es diese zentrale Rolle. Und was wird da gesagt? Da wird Dinge gesagt, die wir überhaupt nicht in Kraft setzen können, die weltbewegend sind. Da schreibt ein Paulus, dass wir mit Christus gestorben sind. Wenn wir getauft sind und glauben, wenn wir glauben und getauft sind, bedeutet das, du bist mit Christus gekreuzigt. Das heißt, du hingst mit am Kreuz. Du bist mit Christus gestorben. Du hast mit ihm gesagt, es ist vollbracht. Wenn dieses mit in den Fokus gerät, dann bist du mit Christus gestorben, begraben auch. Also du lagst mit ihm sogar im Grab und du bist mit ihm auferstanden. Das sind Dinge, die kann man gar nicht denken, die hier stehen. Das sind Dinge, die können wir überhaupt nicht in Kraft setzen. Aber was das bedeutet in der Folge ist, dass wir ewig sind. Dass egal, was du letzte Woche erlebt hast oder was dir gerade durch den Kopf geht oder was dir auch Not macht, wenn du zu Christus Ja sagst, bist du ewig. Das bedeutet, du warst schon auf deinem Begräbnis. Du warst schon gestorben. Und zwar bist du der Sünde gestorben. Also dieses Wörtchen für hat das mit im Gepäck. Das ist Jüngerschaft, wenn ich das weiß. Und wenn ihr diesen Römerbrief Kapitel 6 mal durchlest, dann werdet ihr diese Worte finden, dass wir praktisch der Sünde gestorben sind. Also wir sind für die Sünde tot. Und da könnte man jetzt überlegen, was ist denn das nun wieder? Und wir haben auch, ich sag mal, selbst unter uns als Christen, wir haben bei dem Wörtchen Sünde immer ein bisschen eine verquere Vorstellung. Erstmal, wenn ich auch Leute frage, und das habe ich die Woche ab und zu mal gemacht, da heißt es immer, Jesus ist für unsere Sünden gestorben. Also wir machen daraus immer eine Mehrzahl. Das können wir auch machen, aber das zeigt natürlich, dass wir immer denken, das wären immer irgendwelche Taten, immer irgendwelche Dinge, die wir praktisch nie auf die Reihe gekriegt haben oder wo wir, ne, der innere Wutbolzen uns kommen oder was weiß ich, das sind dann die Sünden. Also wir haben ein Bild, dass das immer etwas mit einer Tat zu tun hätte. Und dass wenn wir draußen rum, ich sage mal fragen würden, was ist denn Sünde, da würden wir ein Bild vermittelt bekommen, dass Sünde etwas ist, was irgendwie sehr attraktiv ist, aber irgendwie verboten ist. Ne, also zum Beispiel, dass ich mit 220 km/h auf der Autobahn fahre, das ist sehr attraktiv für manche, aber halt leider verboten, deswegen können wir es nicht machen. Oder dass ich einfach sage, habe ich auch schon mehrmals verwendet, das Bild, ne, dieses Stück Sahnetorte auf dem Tisch, das sieht attraktiv aus, ist auch lecker, aber aufgrund meines Body Mass Index ist es verboten. Wir haben auch manchmal im moralischen Bereich auch so ein Bild von Sünde, ne? Dass wir zum Beispiel sagen, das geht jetzt mal in die Männerwelt, ne? Ich weiß nicht, wie das bei den Frauen ist, ich kann mich da nicht reindenken, ne? Dass irgendwann denken Männer, die fremde Frau, die ist attraktiver als meine eigene, aber die ist leider verboten. Für alle Frauen, die jetzt nicht wissen, was ich jetzt sage, die müssen ihre Männer zu Hause fragen. Man kann offen über solche Dinge reden, ich denke, das ist wichtig. Und wenn wir so einen Sündenbegriff haben, dann verschieben sich Dinge. Sünde ist keine Moral. Sondern wenn wir der Sünde gestorben sind, dann bedeutet das, wir sind aus der Trennung zwischen Gott und Mensch raus. Sünde ist Trennung zwischen Gott und Mensch von Anfang an. Das lesen wir am Anfang in der Bibel. Sünde ist Trennung zwischen Gott und Mensch. Und du könntest jetzt sagen, na, was ist denn so schlimm daran, wenn wir von Gott getrennt sind? Was ist daran so schlimm? Es leben doch alle da draußen. Jeder versucht, mit dem Rücken an die Wand zu kommen. Na, wir trennen uns ja auch von verschiedenen Dingen. Manchmal müssen wir unser Auto wechseln und manchmal die Kleidungsstücke. Von Gott getrennt zu sein, ist schlimm. Weil Gott Leben ist. Und wenn wir vom Leben getrennt sind, sind wir tot. Weil Gott Licht ist. Und wenn wir vom Licht getrennt sind, ist es dunkel. Weil Gott Liebe ist. Und wenn wir von der Liebe getrennt sind, leben wir im Hass. Und deswegen ist es so unendlich schlimm, wenn wir von Gott getrennt sind. Wenn Menschen, der Mensch an sich von Gott getrennt ist. Es ist Verlorenheit in Ewigkeit. Und deswegen ist es eben so, dass am Ende nicht Gott uns straft, sondern dass es so ist, dass der Lohn, den die Sünde zahlt, der Tod ist. Das, was dabei am Ende herauskommt, wenn wir der Sünde eben gehören, ist der Tod. Aber das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Das ist seine Gabe. Und das will er uns eben mitgeben. Also wenn du zu diesen Punkten, die ich gerade versucht habe zu erklären, ein Ja hast, wenn du das über deinem Leben gelten lässt, dann bist du mit ihm gestorben, begraben und auferstanden. Dann bist du für die Sünde, für diese Ewigkeit der Verlorenheit nicht mehr erreichbar. Du lebst ewig. Wir spüren in unserem Leben die Nachbeben dieser Sünde noch. Die spüren wir. In dieser Welt werden wir den Leben lang spüren. Wir spüren Schuld, wir spüren Schaden, wir spüren Schicksalsschläge in unserem Leben. Die sind alle da. Jeder kann davon ein Lied singen. Aber für die ewige Macht der Sünde, die dahinter steht, unerreichbar. Ich bitte dich, lass das gelten. Lass dieses Wörtchen mit für dein Leben gelten. Sag dazu ja. Und wenn du eben mit ihm bist, bist du kein Single mehr. Und wenn du jetzt vielleicht das erste Mal entdeckst oder erkennst, na Mensch, das habe ich noch nie so gesehen oder noch nie so in dem Sinne erkannt, dann mach das doch heute fest, dass du sagst, Christus, ich weiß, dass du für mich bist und weil du für mich bist, will ich mit dir sein. Daraus ergibt sich jetzt etwas Neues. Und dieses Neue ist praktisch dieser Punkt, den ich vorhin versucht habe, schon im Text zu sagen, neu mit ihm wandeln. Das kam im Text vor, dieser Vers, ne? Wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Und da steht wörtlich halt dort, mit ihm wandeln. Ein neues Leben. Das Geniale ist ja, Christus renoviert nicht. Christus verputzt nicht neu, sondern Christus baut immer neu. Er macht etwas komplett Neues. Er verdeckt nicht das Alte. Na, wir machen das ja oft, dass wir sozusagen versuchen, Altes zu verdecken, dass das Dinge nicht sichtbar sind, die uns vielleicht eine Not machen. Christus baut mein Leben komplett neu. Und manchmal denke ich, das haben wir gar nicht im Blick. Sondern manchmal sitzen wir wie deprimierte Straßenkinder und wir betteln unseren Gott an und sagen ihm, Herr, schenk uns doch einen schönen Tag. Sei du doch bitte bei mir. Ich brauche deinen Schutz und deine Bewahrung. Das ist richtig, das sollen wir machen. Aber auf der anderen Seite können wir auch einfach sagen, ich bin ein Adoptivkind Gottes. Er hat mich angenommen. Ich darf im Schloss des Königs leben. Ich sitze auf einer Truhe voller Goldstücke. Alles, was Gott gehört, gehört mir. Und dann frage ich mich selber für mein Leben, warum sitze ich dann manchmal noch da wie ein Bettler und bettle um eine Mark, um das Zeichen seines Daseins, wenn ich doch bei ihm bin und sein Kind bin. Ich darf wandeln mit Christus. Neues Leben. Und ich finde es so genial, dass dieses Wörtchen wandeln, vor allen Dingen in der Urgeschichte der Bibel und in den letzten Tagen, die wir jetzt auch erleben, eine ganz große Rolle spielen. Zum Beispiel wird von Noah, in den ersten Kapiteln der Bibel, wird in einer bösen Zeit gesagt, er wandelte mit Gott. Noah konnte die Zeiten nicht ändern. Keine Chance. Was er machen konnte, er konnte auf Gott hören und die Arche bauen und er konnte mit Gott wandeln. Das Wörtchen wandeln kommt praktisch von dem Spazierengehen in einem Lustgarten. Da könnte man auch in der Garten-Eden-Geschichte sozusagen in den ersten Kapiteln anknüpfen. Wandeln ist mit Gott spazieren gehen. Mit ihm zu reden und zu schauen, Gott, guck mal da und guck mal hier. Und dann redet er mit mir. Es ist nicht nur Noah, wo von diesem Wandeln die Rede war, sondern auch ein Henoch. Auch in den ersten Kapiteln der Bibel, eine Zeit, wo es auch um Rache ging und wo schwierige Verhältnisse, wo so die Nachfahren von Kain wird berichtet, da gab es einen Lamech und er hat immer Rache geübt und in dieser Zeit lebt ein Henoch. Und von Henoch heißt es, er wandelte mit Gott. Also wo ich einfach denke, es gab immer schon Menschen und es ist auch für die Gemeinde Jesu Christi jetzt unglaublich wichtig, dass wir in der Zeit, wie sie auch ist, eben mit Gott spazieren gehen, mit ihm wandeln, nach dem Amen weiterbeten, beständig mit ihm verbunden sind. Der mir gesagt hat, du bist der Sünde gestorben, mit dem darfst du jetzt spazieren gehen. Und jetzt gilt es aber auch, unangenehme Fragen zu stellen. Auch für mich selber, aber unangenehme Fragen zu stellen. Die erste Frage ist für mich, will ich jetzt ständig das alte Leben erhalten und renovieren? Will ich ständig über den Verfall klagen? Will ich ständig, immer nur hoffen, dass ich irgendwie durchkomme? Oder will ich nie lieber sagen, Christus, dir möchte ich ähnlicher werden, auch in dieser Zeit. Mit dir will ich gehen. Weil am Ende ist es so, der, mit dem du unterwegs bist, der wird dich prägen. Also wenn wir praktisch miteinander spazieren gehen, meine Frau und ich, dann gleichen wir uns irgendwann an. Wenn man ganz alte Ehepaare draußen spazieren gehen sieht, dann ist es ja oft so, dass sie auch ein Stück denselben Gang haben, dieselbe Geschwindigkeit, manchmal sogar im Gleichschritt. Sie haben sich über die Jahrzehnte angeglichen. Und ich denke, mit Christus zu wandeln bedeutet auch, sich ihm anzugleichen, ihm ähnlicher zu werden. Weil Fakt ist eins, der, mit dem du zusammen bist, die prägen dich. Ich präge meine Kinder. Am Ende werden die nicht das tun, was ich sage, sondern sie werden das tun, was ich lebe. Ich fahre also in den letzten Monaten auch sehr viel Fahrrad, habe jetzt auch einen Fahrradhelm. Bin ja jemand, der dazulernt. Ne? Also fahre jetzt auch mit Helm. Und ich habe mich die ganzen Jahre immer aufgeregt, wenn unser großer Sohn Fritz, wenn der unten vergessen hat, seinen Fahrradhelm abzusetzen. Dann ist er einmal hochgekommen, dann hat er in der Küche gemerkt, dass er seinen Fahrradhelm aufhat und dann hat er den Fahrradhelm irgendwo in der Küche abgelegt und vergessen. Und dann lag das Ding dort rum. Und ich habe immer gesagt, Mensch, denk doch dran, dass du unten deinen Fahrradhelm absetzt. Und manchmal regt es ihn dann auf, wenn das Zeug rumliegt. Ich brauche die Geschichte nicht weiter erzählen, ich habe jetzt Ohrenhelm. Wo liegt mein Fahrradhelm beständig? Er liegt irgendwo oben im Flur oder in der Küche, weil ich ihn vergesse abzusetzen. Und da merke ich, am Ende leben meine Kinder einfach das, was ich lebe, weil sie mit mir wandeln. Also wenn du mit Christus wandelst, dann wirst du ihm ähnlicher. Und dann passiert auch Folgendes. Dein Herz löst sich von falschen Gütern, von bösen Willen. Wenn du mit Christus wandelst, wenn du mit ihm gestorben und begraben und auferstanden bist, dann passiert auch in dir was, und ich hoffe, das passiert auch immer weiter, auch bei mir. Dann pochen wir nicht mehr auf unsere vermeintlichen Rechte, sondern wir führen ein Leben mit Christus. Das ist jeden Tag eine Herausforderung. Und so macht auch ein Paulus Folgendes. Er sagt, stellt euch selbst auf die Probe, um zu sehen, ob ihr im Glauben gefestigt seid. Prüft, ob ihr bewährt seid. Eigentlich müsst ihr doch erkennen, dass Jesus Christus in eurer Mitte ist. Oder nicht? Für mich ist jetzt so die Frage, welche Rechte sind es denn, auf die ich oft poche und wo ich sage, Mensch, das steht mir zu. Aber eigentlich müsste ich sagen, Herr, es gehört doch dir. Wo sind die Dinge, wo ich immer wieder mich aufregen könnte und sagen könnte, wenn ich das nie habe, dann ist alles Mist und dann kommt die Resignation oder die Wut. Wo sind die Dinge, die ich abgeben müsste, um wirklich mit Christus wandeln zu können? Diese Liste, die ich euch jetzt zeige, und ich will euch so ein bisschen was zeigen, was es auch bedeutet, unter den Willen Christi zu kriegen, die stammt nicht von mir. Aber ich fand sie wahnsinnig wichtig. Und ich denke, ich predige über diese Dinge auch immer wieder gerne, weil ich einfach merke, das sind auch meine Lebensthemen. Was bedeutet das, mit Christus zu wandeln? Und dann auch Dinge ihm zu übergeben. Und ich habe das immer so formuliert, neu mit ihm wandeln und dann zu sagen, ich übergebe Christus das vermeintliche Recht. Ich denke ja, ich denke, dass ich das Recht habe, zum Beispiel auf Selbstbestimmung. Dass ich beständig sage, ich lebe. Es ist mein Leben und ich will das autonom leben und ich bin mir selbst gesetzt und ich bestimme darüber, dass ich einfach mal fragen muss, wer hat mir denn dieses Recht gegeben? Gibt es das überhaupt? Und wenn ich Christ bin, kann ich überhaupt sagen, dass ich selbstbestimmt leben kann? Ich glaube, dass es dieses Recht auf Selbstbestimmung eigentlich so gar nicht gibt in Christus. Manchmal denken wir, wir hätten ein Recht auf Beziehung. Ein Recht. Ich habe ein Recht auf eine Ehe. Ich habe ein Recht auf gute Freunde. Ich habe ein Recht, dass meine Kinder, gut mit mir sind. Dass sie auch das tun, was ich will. Das ist doch mein gutes Recht, dass mir das zugeteilt wird. Ich glaube, dass das nicht stimmt. Sondern die ganzen Dinge, die hier stehen, und gerade auch die ersten, wisst ihr, gerade Beziehungen, das ist doch kein Recht. Und über die kann ich nicht verfügen und bestimmen. Sondern die sind ein Vorrecht. Ich darf das Vorrecht leben, in einer Ehe leben zu können. Uns ist das Vorrecht geschenkt bekommen, dass wir Kinder haben dürfen. Und da kann ich mich nicht hinstellen und sagen, ich habe das Recht, dass du dich so und so verhältst. Natürlich muss ich meine Kinder erziehen, ganz klar. Aber ich kann nicht davon ausgehen, dass das meins ist. Ich finde es eine wunderbare Unterscheidung. Wir haben nicht das Recht, sondern wir haben dieses Vorrecht geschenkt bekommen. Ein anderer Punkt ist Freiheit. Ein ganz heißes Thema in unseren Tagen. Ich habe doch Freiheit, es ist mein Recht, diese Freiheit zu nutzen. Und wehe, jemand beschneidet meine Freiheit. Dann reagiere ich mit Zorn und Wut. Ist das wirklich der Weg? Ist das der Weg eines Jüngers von Jesus? Ist Freiheit am Ende auch nie etwas, was mir geschenkt ist, worauf ich aber gar kein Recht habe? Ich fand es so genial, wir haben in den letzten Wochen ja einen Thessalonischer Brief gelesen. 2. Thessalonischer Brief, Kapitel 1. Da wird die Gemeinde Jesu Christi bedrängt und bedrückt. Es ist eine harte Situation. Und Paulus macht Folgendes. Er dankt für den Glauben, der so stark ist bei den Thessalonichern. Und er dankt für die Liebe, die sie untereinander haben. Ich finde es so verrückt, dass gerade in Zeiten von Bedrängung Gemeinde Jesu Christi sich eigentlich dadurch auszeichnet, in ihrem Kern her, dass Glaube wächst und dass die Liebe zueinander stärker wird. Freiheit ist kein Recht, ein Vorrecht. Und wenn mir Freiheit genommen ist, bedeutet das nicht, dass mein Leben aufhört. Besitz. Manchmal denke ich habe ein Recht auf Besitz. Hans-Peter Reuer hat immer mal gesagt, Besitz ist die Erweiterung des eigenen Seins. So wird es oft gesehen. Ich denke, dass es auf gar keinen Fall der Fall ist, sondern Besitz ist auch Geschenk. Das, was du hast, ist ein Geschenk. Und wenn es dir genommen wird, dann hat Gott das Recht nicht gebrochen. Gesundheit. Manchmal denke ich wirklich, ich habe ein Recht auf Gesundheit und auf gesunde Kinder. Habe ich nie. Gibt es übrigens in der Bibel auch nie. Und wenn man der Statistik glaubt, die in dieser Welt gilt, 1 von 1 Personen sterben. Das ist statistisch erwiesen. Ich habe kein Recht auf Gesundheit. Das ist ein Geschenk. Komfort und Bequemlichkeit. Das geht schon los, wenn man die Raumtemperatur des Gemeinschaftshauses, dem einen ist es zu warm, dem anderen zu kalt. Jeder hat ein Recht auf Komfort und Bequemlichkeit. Ich liebe das auch. Es ist wunderbar, in einem Bett zu liegen, das warm ist. Aber wisst ihr, Gott ist auch da, wenn es nicht bequem ist. Bei diesem Punkt muss ich mich erinnern an die letzte Kanutour, letztes Jahr im Sommer mit ein paar Leuten hier aus dem Bezirk. Und da haben wir die eine Nacht auf einer Koppel übernachtet, wo praktisch Ziegen gelebt haben. Und da war dieser ganze Rasen, war abgefressen und überall vollgeschissen. Und wir waren lange unterwegs, 30 Kilometer. Und dann stand die Truppe und dann gucken die einen so fragend an, so nach dem Motto, ist es jetzt dein Ernst, dass wir zwischen diesen Kackhaufen unser Zelt aufbauen? Und dann habe ich sie angeguckt und habe gesagt, ja, das ist mein Ernst, wir bauen hier jetzt das Zelt auf. Und dann warten die, dass ich das auflöse, ne? Dass es irgendwie noch ein Happy End kommt. Ich sage, nee, gibt kein Happy End. Das ist jetzt das für diese Nacht der Fakt. Und das Geniale ist, morgen wird es besser. Und ich glaube, so ist es auch in unserem Leben. Komfort und Bequemlichkeit ist nicht ausschlaggebend. Es kann mir auch genommen werden. Wir gehen ein bisschen schneller durch. Anerkennung und Verständnis. Wir lechzen alle nach Anerkennung und Verständnis. Wenn dir mal keine Anerkennung gegeben wird, wenn du mal kein Verständnis bei jemand anderen triffst, hat Gott nicht das Recht gebrochen. Man kann damit leben. Es ist okay. Und gerade in der Gemeinde ist es auch so ein Ding, ne? Da versucht man dann ganz schnell Danke zu sagen, wenn jemand was gemacht hat, damit man ja niemanden verletzt und überhaupt. Ich denke, es ist doch so wichtig, dass wir als Geschwister miteinander umgehen und dass auch dort, wo ich mal keine Anerkennung bekomme, dass ich einfach weiß, das ist in Ordnung. Dort, wo ich nicht verstanden werde, weiß, es ist okay. Thema Gerechtigkeit, auch so ein Riesending. Aber wir erleben jeden Tag Dinge, die nicht gerecht sind, nicht fair sind. Gott hat deswegen nicht das Recht gebrochen. Das Thema Sicherheit hatte ich schon ein paar Mal, ist für mich mittlerweile auch der Götze Nummer 1. Es darf nichts passieren. Es darf nichts passieren. Und ich denke, das ist auch so eine Sache, die das Leben eigentlich nie versprochen hat, die auch Gott nie versprochen hat. Und wir dürfen nicht dahin kommen, dass wir sagen, wenn es dann doch mal unsicher ist oder irgendetwas passiert, dass wir sofort einen Schuldigen aussuchen. Das so funktioniert Leben nicht. So funktioniert auch Nachfolge in Jesus Christus nicht. Es ist oft so, dass man einfach sagen kann, Dinge geschehen. Und Leben ist auf dieser Welt auch unsicher. Und das Geniale ist, dass ich in diesen ganzen Dingen mit Christus leben kann. Deswegen die Frage an dich, wenn du mit deinem Herrn bist, willst du auf diese alten Rechte pochen? Willst du immer darauf starren, was dir eventuell genommen ist? Willst du wirklich das zum Lebensinhalt machen? Oder willst du lieber sagen, Christus, mit dir wandle ich. In dir bin ich ein Geretteter, in dir ein Begrabener und Auferstandener. Und ich will mein Leben mit dir und in dir leben. Gott möchte nie, dass wir unser Leben als beleidigte Leberwurst leben, sondern Gott möchte, dass wir mit ihm sind. Ich möchte diesen Gedankengang schließen mit 2. Korinther 5, 15. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und zu neuem Leben erweckt worden ist. Wir reden ja immer von der sogenannten Lebensübergabe. Wenn du jetzt gemerkt hast, ich habe hier ein paar Dinge, die sind mir wichtig geworden, dann lade ich dich ein, diese Dinge Gott zu übergeben. Zu sagen, Gott, ich übergebe dir meine Beziehungen. Ich übergebe dir auch mein Verlangen nach Anerkennung und Verständnis. Ich übergebe es dir. Meine Verlangen nach Sicherheit. Ich gebe es in deine Hände. Das bedeutet es, mit ihm zu wandeln. Ein drittes und letztes. Geht von der Tatsache aus, der Sünde gestorben und lebend in Christus. Ich finde es so genial im Vers 11 des Römerbriefes Kapitel 6. Da steht praktisch nicht, dass wir uns jetzt so ansehen sollen oder dass wir jetzt so sind, dass wir lebend in Christus sind, sondern da steht in der Übersetzung, ich sag mal in unserer heutigen Sprachwelt, geht von der Tatsache aus, ihr seid der Sünde gestorben und ihr lebt in Christus. Es ist ja so, wenn ich früh vorm Spiegel stehe, mein Leib sieht nicht sehr ewig aus, muss ich sagen. Es ist so, wenn ich in meine Gefühlswelt schaue, es fühlt sich nicht ewig an. Wenn ich in die Reaktionen mit meinen Mitmenschen und Geschwistern schaue, da sehe ich auch nie viel von Ewigkeit. Und das ist die Herausforderung. Wir leben im Glauben, nicht im Schauen. Und deswegen sagt Paulus, geht einfach von der Tatsache aus, der Sünde gestorben, lebend in Christus. Ich möchte gerne schließen mit einer Zusammenfassung. Du bist durch Glaube und Taufe der Sünde gestorben. Du bist mit Christus begraben und mit ihm auferstanden. Folge, du bist ewig. Dann als Frage formuliert, mit wem wandelst du durchs Leben? Wer ist dein innerer Begleiter? Wo pochst du auf Rechte, die doch geschenkterweise nur Vorrechte sind? Welche Dinge, Denkstrukturen und Verwundungen gilt es an Christus zu übergeben? Und von welcher Tatsache gehst du aus? Und hier habe ich bloß mal zwei Extreme mal hingeschrieben, um uns ein bisschen einzuordnen. Ne, Tatsache 1, ich bin ein frustriertes Straßenkind, dem immer wieder was weggenommen wurde. Ist das dein inneres Leben, dein inneres Denken? Oder gehst du von der Tatsache aus, ich bin ein ewiges Gotteskind? Das war der letzte Teil dieser Jüngerschaftspredigtreihe und ich wünsche mir von Herzen für mich selber und für uns alle, dass wir dieses Jüngersein und Jüngerinnensein leben. Und dass Gott uns dazu einfach seine Gnade und seinen Geist gibt, dass er uns hilft, dass er uns weiterführt und dass wir einfach erkennen, dass er da ist und dass wir mit ihm sind in alle Ewigkeit. Ich würde gern beten. Jesus Christus, danke, dass du da bist und dass du mitgehst. Danke, dass dieses Mitsein mit dir etwas ganz Zentrales ist. Und dass das nicht nur ein Lebensbegleiter ist, sondern dass wir mit dir ja, gekreuzigt, gestorben, begraben und auferstanden sind. Dass wir dieser trennenden Macht der Sünde an sich, dem Teufel gestorben sind. Dass wir für ihn nicht erreichbar sind. Deswegen bitte ich dich jetzt für uns alle, dass wir dazu ein Ja haben, ein Ja finden. Dass wir mit dieser Kraft in unser Leben gehen. Dass wir mit dir wandeln, wie ein Noah und ein Henoch. Und dass, wenn wir miteinander agieren, dass wir von der Tatsache ausgehen, der andere ist für die Sünde gestorben und lebend in Christus. Herr, prägt es in unser Herz ein. Und lass nicht zu, dass das Dunkle um uns herum unser Herz befällt. Christus, mach du alle Kranken gesund. Richte die Niedergeschlagenen auf. Schenk einfach Freude auch in die Herzen. Herr, und wehre du auch diesem Volkstrauma, in dem wir da leben. Christus Jesus, du bist der Herr, wir beten dich an. Wir geben dir die Ehre. Und für das, was nächste Woche auf uns zukommt, Christus, bewahre du uns und halt uns fest. Jesus, danke für deine Liebe und Güte. Amen.